Im Arabischen bedeutet das Wort Finta sowohl schöne Frau als auch Karos. Ich fand das ein sehr schönes Bild. Christen und Sexualität.
Ich glaube, das Karos ist für die
Frau. Ja, wahrscheinlich.
Das hat nicht nur mit schöne Frau.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Kommen wir mal gleich drauf. Christliche Ethik, so haben viele erfahren, schränkt die eigene sexuelle Freiheit ein und behindert den Lebensgenuss. Das war die Programmankündigung des ZDF für die Reihe Kontext, Sex, Religion und Moral. Christliche Ethik, so haben es viele erfahren, schränkt die eigene sexuelle Freiheit ein und behindert den Lebensgenuss. Zum Teil stimmt das. Christliche Ethik schränkt die eigene sexuelle Freiheit ein. Christliche Ethik schränkt nämlich da die eigene Freiheit ein, wo sie auf Kosten des anderen, der anderen leben will. Und das ist ja ein großes Problem, was wir immer wieder in Gesprächen mit Jugendlichen, in Gesprächen mit Nichtchristen haben. Wie ist das denn mit außerehelichem und vorehelichem Geschlechtsverkehr? Und da sind wir nun mal dagegen. Nicht deswegen, weil wir Lebensgenuss einschränken wollen, weil Christentum leibfeindlich wäre oder so, sondern deswegen, weil es letztlich gar keinen Lebensgenuss bringt, sondern letztlich Leben kaputt macht. Deswegen. Nur der Eindruck, der manchmal entsteht, der Eindruck, auch den wir selbst erwecken, und ich fürchte, der Eindruck, den wir selbst haben, ist trotzdem der, dass christliche Ethik sexuelle Freiheit, auch gute sexuelle Freiheit einschränke und den Lebensgenuss behindere. Und das ist so nicht richtig. Sexualität, und wir reden jetzt nur über Sexualität in der Ehe, das andere betrifft uns hier ja nicht. Sexualität ist nicht Sünde und hat nichts mit Unreinheit zu tun. Es gibt ja so eine Gruppe von Jugendlichen, die sehr propagiert bis zur Ehe warten. Ich glaube, Christen für das Leben heißen die. Und die haben so eine Selbstverpflichtungserklärung, in der unter anderem diese Formulierung vorkommt, dass sie bis zur Ehe rein bleiben wollen. Also ich finde die Selbstverpflichtungserklärung gut. Ich finde das gut, dass man auch irgendwo mal öffentlich macht, nein, wir wollen nicht vor der Hochzeit miteinander ins Bett gehen. Das finde ich alles gut. Und trotzdem halte ich diese Formulierung, wir wollen vor der Ehe rein bleiben, ein bisschen bedenklich. Das hört sich nämlich so an, als ob es dann nach der Hochzeit, da darf man dann zwar zusammen ins Bett gehen, aber ein bisschen unrein ist es ja doch, nicht? Also vorher darf man nicht, aber hinterher darf man aber eigentlich.
Ich glaube, das kommt aus dem jüdischen Gesetz her, dass man kultisch unrein wurde, wenn man vor der Ehe Beziehungen hat.
Ja, aber es ist falsch. Auch wenn es im jüdischen Gesetz so steht, es ist falsch.
Nein, man verunreinigt sich direkt, man versündigt sich. Und wenn man unrein
ist. Weil man vor der Ehe.
Vor der Ehe.
Ja, ja.
Schon. Ja, und wer das immer. Ich vergleiche es gerne mit dem Film in der Kamera. Den Film vor der Kamera belichtet, ist er kaputt. Und wenn er in der Kamera belichtet wird, dann entsteht das schon nicht.
Selbst richtig fromme Leute glauben, dass der Sündenfall, also das Essen der Frucht von diesem Baum, dass das der erste Geschlechtsverkehr gewesen sei. Meine Frau hat ja in der Synode mit Leuten zu tun, also in der lebendigen Gemeinde, die sich theologisch und in der Bibel wirklich gut auskennen. Das sind Leute, die in ihrer Gemeinde oder in ihrer Gemeinschaft durchaus leiten, Bibelstunden halten und was es da sonst so alles gibt. Und sie kam eines Tages etwas irritiert aus Stuttgart zurück. Also sie ist öfter mal irritiert in Stuttgart, aber das war ein ganz anderer Grund. Dass nämlich einer der lieben Brüder, also wie gesagt, jemand, der sich in der Bibel wirklich rauf und runter auskennt, der Meinung war, na, ob das nicht vielleicht doch so ist, dass als Adam und Eva das erste Mal zusammen geschlafen haben, dass das der Sündenfall war. Ganz eindeutig nein. Im Paradies heißt es, lange vor dem, oder vor dem Sündenfall, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden werden ein Fleisch sein. Übrigens kommt in dieser Beschreibung der Ehe, Kinder kriegen noch nicht einmal vor, sondern einfach nur, die beiden werden ein Fleisch sein. Eine Frau machte mich gestern noch darauf aufmerksam, dass dieses Stiften der Ehe und dieses Füreinander-Dasein auch nicht Ausdruck einer schon gestörten Beziehung zwischen Adam und Gott ist. Also sozusagen, weil die Beziehung zwischen Adam und Gott eben doch nicht so ganz das war, deswegen braucht Adam noch einen Menschen als Gegenüber, eben die Eva. Nein, nein. In die Situation hinein, siehe es war sehr gut, siehe es war gut, stellt Gott fest, ganz ohne Sündenfall, dass der Mensch noch ein Gegenüber so von Mensch zu Mensch braucht. Der Sündenfall ist eindeutig nicht der erste Geschlechtsverkehr gewesen. Sexualität gehört auch ins Paradies hinein. Vor einem Jahr sollte ich in einem Jugendkreis ein Referat zu diesem Thema halten. Da geht es natürlich dann auch um Verliebt, Verlobt und die ganze Zeit vor der Ehe. Und die brauchten ein griffiges Thema, das haben sie sich dann alleine ausgesucht und mir nur mitgeteilt. Das Thema für dieses Referat über Verliebt, Verlobt, Verheiratet lautete bei denen Liebe, Sünde. Erstaunlicherweise also auch da so eine Nähe. Wenn wir über Geschlechtlichkeit reden, dann hat das doch irgendwas damit zu tun. Ich habe mich natürlich sofort verpflichtet gefühlt, diese Serie, für alle, die verkabelt sind oder eine Satellitenschüssel haben, die wissen vielleicht, dass es diese Serie Liebe, Sünde auf irgendeinem dieser Programme, die in der Höhe zu ganz hinten stehen, ergibt. Ich habe mir davon sofort eine Folge angeguckt, außer dass sie langweilig war. Hat es eine zweite gebracht. Einer der neueren Filme, die im Kino liefen, lag glaube ich an dem Wochenende im Fernsehen, Herr der Gezeiten, kommt ein interessantes Gespräch vor. Da liegen also zwei, die nicht miteinander verheiratet sind, im Land. Und dann meint der eine, ich weiß nicht wer, der eine zum anderen, Ehebruch macht Spaß. Die beiden haben offensichtlich Spaß daran. Dann meinte, Ehebruch macht Spaß. Antwort des anderen, deswegen ist er ja verboten. Nein. Ehebruch ist nicht deswegen verboten, weil er Spaß macht. Erstaunlich ist nur, dass viele Leute in unserer Umgebung, viele Nichtchristen, das genau so interpretieren, weil es Spaß macht, deswegen verbietet die Kirche es. Nein, Ehebruch ist nicht deswegen verboten, weil er Spaß macht. Ehebruch ist deswegen verboten, weil er genau keinen Spaß macht. Weil da was zu Bruch geht, weil der, der übrig bleibt, nämlich leidet wie ein Mann. Und noch ein Beispiel dafür, dass Christentum oder das Christsein, Sexualität und Sünde doch immer irgendwie eine gewisse Nähe bringt, der zugegebenermaßen katholische Weltbildverlag. Das sind die, die immer so Annoncen machen für billige Bücher und billige CDs und billige Videos. Also wir kaufen bei denen immer mal was, weil das ist ja sparsam, so weit sind ja die Schwaben zu orientiert. Weiß nicht, wer von Ihnen mal einen Katalog von denen gesehen hat. Was es da alles gibt. Also es gibt da normale Bücher, es gibt da so Lebenskunde und Nähbücher und es gibt, obwohl das ein katholischer Verlag ist, jede Menge esoterische Bücher. Es gibt Bücher über Aberglauben. Es gibt jede Menge Militärbücher, Geschichten von großen Schlachten. Es ist ungeheuer, was es da alles gibt. Nur eines gibt es nicht im Weltbildverlag. Es gibt kein Video und es gibt kein Buch, die ein bisschen auch nur nach Sexualität riechen. Da wird eigentlich sehr deutlich, was aus wohl katholischem Verständnis die größte aller Sünden ist. Nicht Aberglaube, nicht beschäftigen mit Esoterik oder so. Das ist alles nicht so schlimm. Das Schlimmste ist Erotik. Dabei in der Bibel steht das anders. Also da steht zum Beispiel Sprüche 5, 18 und 19: Freue dich des Weibes deiner Jugend. Und damit ist bestimmt nicht gemeint, freue dich, dass dein Ackerbart hat. Oder Prediger 9, 9: Genieße das Leben mit dem Weib, das du lieb hast. Oder? Eine ganz tolle Regel, 5. Mose 25, Parallelstelle irgendwo, 2. Mose. Wer sich eine Frau genommen hat, soll frei sein in seinem Hause ein Jahr lang, dass er fröhlich sei mit seiner Frau, die er genommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Bei den alten Israeliten war das so, wer frisch verheiratet war, war ein Jahr vom Wehrdienst befreit. Das sollte man dem Herrn Rühe vielleicht mal beiläufig erläutern. Ein Jahr lang sei fröhlich mit der Frau, die du genommen hast. Nein, du darfst mit deinem Mann, der dich genommen hat, oder wie auch immer das bei euch war, darfst du länger fröhlich sein, aber nach einem Jahr hört die Befreiung vom Wehrdienst da im alten Israel auf. Dann muss er sein Land wieder verteidigen. In der Bibel ist das eigentlich ganz eindeutig. Nein, man darf Freude ganz unverkrampft und ganz ohne schlechtes Gewissen haben. Manchmal habe ich schon fast den Eindruck, dass unverkrampft genießen, einfach nur Freude oder Spaß haben, dass das auch schon für manche ein bisschen kritisch ist. Ich habe mit einer Frau zu tun, die heftige psychische Probleme hat, also insofern ist es sicherlich nicht ganz der Normalfall. Also ich unterhalte mich mit der immer stundenlang und hoffe, dass sie mit ihrem Leben gelegentlich mal ein bisschen besser klarkommt. Angefangen hat das damit, dass wir versucht haben, sie aus ihrer Alkoholabhängigkeit rauszukriegen. Das hat funktioniert, aber sie kommt mit ihrem Leben inzwischen immer noch nicht klar. Und da passiert jetzt Folgendes ganz Interessantes. Die war letzten Dienstag bei mir. Wir haben uns also wieder stundenlang über ihre Probleme unterhalten, sind auch zu einem gewissen Zwischenergebnis gekommen. Am nächsten Morgen rief sie mich an und sagte, dass sie ein schlechtes Gewissen für unser Gespräch vom Tag vorher hatte. Ich fragte sie, warum? Ja, sie habe sich am Schluss wohl gefühlt. Ich sagte, ja, super, das ist doch prima. Und was wollen wir denn eigentlich mehr? Nehmen Sie das mit und versuchen Sie aus dem Stück, was klar geworden ist, was zu machen und so, das als Ziel für die weitere Lebensgestaltung mitzunehmen. Es blieb bei diesem schlechten Gewissen. Und die ist dann am Mittwoch extra nochmal hergekommen zu mir, um darüber mit ihr zu reden. Über ihr schlechtes Gewissen dafür, dass sie sich ein paar Minuten wohlgefühlt hat. Dazu müssen Sie nur wissen, die Gute wohnt in Pforzheim. Das heißt, wenn die zu uns nach Ulm kommt, fährt die erstmal 2 Stunden Zug. Nur um diesen Punkt noch einmal zu klären. Bei der ist das sicherlich extrem. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass einem das unter Christen immer wieder begegnet. Dass es mir gut geht, macht schon fast wieder ein schlechtes Gewissen. Genügend Geld zu haben, ja, da gibt es doch so viele, die zu wenig haben. Genügend zu essen zu haben, aber da gibt es doch so wenig. Und bei Sexualität ist das so ähnlich. Es ist einfach schön, und Sexualität ist zunächst mal zu nichts anderem da, als dazu Spaß zu machen. Und dann schleicht sich schon dieses schlechte Gewissen ein, darf man denn überhaupt? Darf man denn überhaupt einfach nur genießen? Es gibt im christlichen Sprachgebrauch noch ein Wort, was ziemlich missverständlich ist. Die Bibel bezeichnet den natürlichen Menschen, der mit Gott nichts zu tun hat, der selbst entscheidet als fleischlich. Im Gegensatz zu von Gott gelenkt, von Gott gesteuert als geistlich. Und häufig wird aus diesem fleischlich eine Nähe zu sexuell gemacht oder umgedreht. Sexuell und fleischlich, weil körperlich, das liegt zu dicht beieinander. Der Sprachgebrauch für fleischlich in der Bibel hat aber mit Sexualität überhaupt nichts zu tun. Es geht nur um das Auseinanderhalten von geistlich, vom Geist Gottes gewirkt und nicht durch den Geist Gottes gewirkt, betont menschlich, so wie Professor Elsass gerade sagte, human hört sich eigentlich ganz gut an, aber eben in Abgrenzung von Gott. Nicht Sexualität ist Sünde, und zwar überhaupt nicht, auch nicht ein bisschen, auch nicht in der Nähe von Sünde, sondern Sexualität außerhalb der Ehe ist Sünde. Und da gibt es einen sehr scharfen Strich, in der Tat. Aber nur weil wir sagen, dass Sexualität außerhalb der Ehe Sünde ist, darf man nicht das mit übernehmen, so nach dem Motto, also es ist ja in der Ehe eigentlich auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Und die sexuelle Lust der Frau, also die sexuelle Lust der Männer ist ja sowieso selbstverständlich, aber die sexuelle Lust der Frauen ist der Bibel selbstverständlich. Im Hohenlied gibt es eine sehr deutliche Ausdrucksweise dafür. Wenn es interessiert, erzähle ich gerne auch. Und bei dem ach so angeblich leib- und frauenfeindlichen Paulus. Da steht nämlich im ersten Korintherbrief nicht nur, dass die Frau sich nicht ihrem Mann entziehen soll, sondern, oh Wunder, auch umgedreht. Der Mann sich nicht seiner Frau. Die Bibel ist nicht verklemmt. Es ist sicherlich nicht ihr Hauptthema, wie Ehepaare in ihrer Sexualität miteinander umgehen sollen. Aber die Bibel ist nicht verklemmt. Ich muss zugeben, das tut mir selbst ein bisschen weh, dass liebe Geschwister schon ein wenig verklemmt sind. Und ich war ja auch gemein, die heikelsten Stellen des Hohen Liedes mir dazu die Auslegung, oder eine Auslegung, ich habe auch keinen Namen, mal durchgelesen und muss sagen, lieber Bruder, und ich schätze ihn eigentlich sehr, aber lieber Bruder, das hättest du besser nicht. Wenn du dich nicht traust, dann schreib deine Auslegung. Dann lass es bitte bleiben. Das ist verklemmt. Einer unserer Pfarrer in Köln hat mal eine Auslegung, eine Predigtreihe über das Hohelied gemacht. Also die ganz sexy Stellen hat er weggelassen. Aber immerhin, es kam mal eine Predigt über Großaufnahmen Kuss. Und da der aus dem Weigelhaus kam und ein wirklich frommer Pfarrer war, hatte auch diese Predigt 3 Punkte. Über den Kuss. Interessant war die Reaktion. Also erstens im Laufe dieser Predigtreihe, das zog sich ziemlich hin, wurde die Kirche immer voller. Und dass einige Leute, nicht so furchtbar viele, sich darüber aufregten, der redet über Sex, hat er übrigens nicht getan. Und dass das dem Kölner Stadtanzeiger einen Artikel wert. Die Bibel breitet Sexualität nicht in epischer Breite aus. Sexualität ist eine sehr persönliche Angelegenheit zwischen den beiden. Und was die beiden, die da miteinander verheiratet sind, miteinander spielen, ist deren Sache. Und das dürfen die fröhlich miteinander genießen und brauchen sich von keinem reinreden zu lassen. Gerade weil es eine Sache zwischen den beiden ist, und sonst keiner da reinzureden hat, ist es durchaus ein Vorteil, keine anderweitigen sexuellen Erfahrungen gemacht zu haben. Es gibt keinen Vergleich. Also nicht, dass wer anderweitige sexuelle Erfahrung hat, dass es für den keinen Weg mehr zurückgibt. Ich glaube, dass es keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Aber es ist einfach eine ganz erleichternde Situation, dass er oder sie nicht denken muss, mache ich das genauso gut wie seine Ex-Freundin, wie ihr Ex-Freund? Sexualität in der Ehe bedeutet, es gibt kein das darf man, das darf man nicht oder gar das muss man tun. Man darf einfach Spaß miteinander haben und Spaß aneinander haben. Gott hat nichts gegen Sexualität, er hat sie geschaffen. Gott hat etwas gegen Sexualität ohne personale Beziehung. So am Ende der Zeit, wo wir in der Jugendarbeit waren, also so die Spätauswirkung der 68er-Generation, liefen wir in den Kreisen der jungen Erwachsenenarbeit damals Sturm dagegen, dass man Sexualität nicht aus der personalen Beziehung befreien soll. Also nicht Kommune, jeder schläft mit jedem, nicht man schläft halt mit wem man gerade Spaß hat, sondern zur Sexualität gehört die auf Dauer angelegte personale Beziehung. Das wurde uns damals heftig bestritten und wir seien uralt, altmodisch und das entspräche auch menschlicher Sexualität nicht, war damals die Argumentation. Inzwischen haben auch die Linkesten, also die Nachfolger dieser 68er Generation, gemerkt, dass Sexualität eben mehr ist als nur körperliche Aktivität. Und jetzt kommt es ja gerade von den Nachfolgern dieser 68er-Generation beziehungsweise von den altgewordenen 68ern, die genau diesen Zusammenhang wieder betonen. Das sind doch die, die sagen, dass Vergewaltigung eben mehr ist als Körperverletzung. Weil, wenn eine Frau vergewaltigt wird, man nicht nur ihrem Körper etwas tut und sie schlagen oder verprügeln oder sonst irgendwie Körperverletzung beifügen, so schlimm es ist, ist eben nicht so schlimm, wie sie sexuell zu missbrauchen. Oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder sonst wo, ist eben mehr als Nötigung. Es sind ja gerade die Linken, die jetzt sagen, damit wird die Persönlichkeit angerührt. Und es sind doch im Augenblick gerade die Linken, ist ja schön, welche Koalitionen sich dann plötzlich ergeben, die Linken, die etwas gegen nackte Frauen in der Werbung haben oder gegen Pornografie haben. Weil sie sagen, das ist eine Form der Instrumentalisierung der Person. Es ist eben ein Unterschied, ob ein Mannequin Kleider vorführt oder ob die Frau nackt. Sie ist mit ihrer Persönlichkeit anders beteiligt. Übrigens die, die sich diese Bilder angucken, auch. Auch für Männer, die daran interessiert wären, sich so nackte Frauen anzugucken, ist es ja ein Unterschied, ob ich mir einfach ein Bild angucke oder ein nacktes Bild. In der Werbung funktioniert das nicht. Ich erinnere mich noch, dass irgendeine Fotofirma mal, lang ist her, ist es noch nicht ganz so üblich, war so viele nackte Frauen in der Werbung zu haben. Irgendeine Fotofirma hatte ein wunderschönes Bild von einer nackten Frau so am Strand. Und die Werbung hat ja nie funktioniert. Ich fand das Bild wirklich schön. Aber ich habe keine Ahnung, ob es Werbung für Aqua oder Kodak war. Hat nicht funktioniert. Deswegen wissen die, so gut klappt das gar nicht. Oder ich kann das für mich sagen. Ich kann mich noch an das erste Pornobild erinnern, das ich gesehen habe. Lang ist es her. Das ist eben nicht wie jedes andere Bild, was man so sieht. Das geht eben doch mehr in die Persönlichkeit rein. Gott hat nichts gegen Sexualität. Gott hat etwas gegen Sexualität ohne personale Beziehung. In Zeitschriften, Romanen und Filmen wird interessanter Sex immer als außerehelicher Sex dargestellt. Wahrscheinlich wird man auch daran in einer Ehe arbeiten müssen, dass die sexuelle Begegnung in der Ehe nicht langweilig wird und immer mehr abflauen. Nein, auch in der Ehe kann Sexualität und soll Sexualität sehr interessant sein und immer interessanter werden. Und es braucht nicht, langweilig zu werden. Gott hat die Sexualität schon im Paradies geschaffen. Und wenn das so wichtig ist, dass Sexualität und personale Beziehung zusammenhängt, wird das eigentlich am Paradies so deutlich. Zur Sexualität gehörte, damals ganz selbstverständlich, Nacktheit. Ich bin für den anderen ganz offen, nicht nur körperlich, auch seelisch. Sie darf ruhig alles von mir wissen, es gibt keinen Grund, warum ich irgendetwas vor ihr verstecke. Aber diese Verletzlichkeit fürchten ja auch viele. Eigentlich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen sehr scharf formuliert, aber eigentlich ist dieses vor dem Partner nicht offen sein können Zeichen dafür, dass Vertrauen irgendwo verloren gegangen ist. Eigentlich ist dieses vor dem Partner nicht offen sein können, nicht nackt sein können, schon ein bisschen wie Ehe. Oder nackt sein, voreinander nackt sein können, ganz offen sein können, das ist ein bisschen wie Paradies. Das ist nicht ein bisschen wie oder ein bisschen moralisch anstößig, voreinander nackt sein können, das ist ein bisschen wie Paradies. So war das mit Adam und Eva vor dem Sündenfall. Ein Stückchen, das ist eigentlich ganz abenteuerlich, dass damit Ehe in der Ehe zusammenkommen, so ein Rückblick auf Paradies ist, so ein Stückchen aus dem Paradies mitgenommen. In einem der Bücher, das ich hier habe, ich komme darauf später dann nochmal zurück, ist die Autorin, die Mutter von der Braut sagen, eine Ehe kann nur dann glücklich werden, wenn sich jeder für den anderen ganz öffnet. Und diese Korrelation zwischen ich bin für sie ganz offen und wir können voreinander nackt sein, wird eben zusammen. Und dann sagt die Mutter dieser Braut, der Mann, den du liebst, gefällt dir so wie er ist. Du bewunderst ihn, du möchtest immer in seiner Nähe sein. Du möchtest ihn berühren und von ihm berührt werden. Du möchtest in ihn hineinschauen, bis in den letzten Winkel. Und du sehnst dich danach, dass er dich versteht. Dass er weiß, was du sagen willst, bevor du das Wort ausgesprochen hast. Deshalb darfst du dir nicht einbilden, dass er deine Gedanken lesen kann. Normalerweise kann das keiner. Man braucht dazu Menschenkenntnis. Man muss gut zuhören. Dann kann man sich auch in den anderen einfühlen. Und dann kommt die Frage an diese Frau. Möchtest du, dass Michael deine Gedanken errät? Körperliche und seelische und personale Nacktheit gehören zusammen. Sexualität funktioniert bei Männern und Frauen unterschiedlich. Es funktioniert so vieles bei Männern und Frauen unterschiedlich. Und da liegt viel Arbeitsbedarf drin. Wenn man das so feststellt, das funktioniert unterschiedlich, bedeutet das nicht, dass man dann resigniert einfach zugeben muss, das ist so und damit gibt es ein Problem, so wie Loriot das sagt, Mann und Frau passen eben nicht zusammen, Punkt. Sondern aus der Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedlich funktionieren, ergibt sich eine Aufgabe. Da kürzlich eine sehr interessante theologische Überlegung dazu gelesen, von Helmut Thielicke, und das ist einmal ein Theologe, den wir sehr schätzen. Der meinte, dass Gott Mann und Frau, also ich sage das jetzt ein bisschen weniger theologisch, denn so viel der kann ja gar nicht formulieren. Er meinte, dass Mann und Frau in puncto Sexualität unterschiedlich sind, unterschiedlich geschaffen sind. Daraus ergibt sich genau die Aufgabe, dass Mann und Frau in ihrer sexuellen Begegnung nicht einfach triebhaft miteinander umgehen können. Es geht nicht. Das führt nicht zu Freude und nicht zu sexueller Befriedigung. Man muss personal aufeinander eingehen. So kommt dieser Theologe zu dem Ergebnis, dass schon von daher, von der Schöpfungsordnung Gottes her, Sexualität ihren Platz in der personalen Beziehung hat. Nicht einfach so miteinander umgehen wie einem rein von der Sex oder wie vor allem dem Mann rein von der Sexualität her zumutet ist. Sexualität funktioniert bei Männern und Frauen unterschiedlich, sowohl was die einzelne Begegnung betrifft, als auch was die ganze Entwicklung über die Jahre angeht. Man muss schon einiges wissen voneinander. Und Sexualität muss durch Liebe gesteuert werden. Und man muss dem Partner sagen. Braucht Geduld. Frau braucht Offenheit. Sowohl was die einzelne sexuelle Begegnung, wie auch die Langzeitentwicklung angeht. Die bekannte Eheberaterin Ingrid Trobisch hat einmal über die weibliche sexuelle Entwicklung gesagt, Sex is a 20-year warming up. Sex ist ein 20 Jahre dauerndes Warmwerden. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, 20 Jahre, ach du Mann. Die Geduld des Mannes ist gefordert. Das muss nicht alles und schon gar nicht in der Hochzeitsnacht passieren, das muss nicht alles gleich und schon gar nicht in der Hochzeitsnacht passieren, sondern es sollte sich entwickeln, sie muss Vertrauen entwickeln und muss langsam dazu geführt werden, sich da immer mehr anwärmen zu lassen. Und dieses Märchen von Dornröschen, dass sie wach geküsst werden muss, enthält eben auch eine Menge Lebensweisen. Für sie gilt, wenn Sex a 20-year warming up ist, allerdings auch, lass dich doch weiter. Ich habe gesagt, Frau braucht Offenheit. Block doch nicht. Aber, und das ist wichtig, redet miteinander über das, was ihr wollt, was euch Angst macht, wo es langweilig ist, wo es zu schnell geht. Dieses Spannungsverhältnis ist eine Aufgabe und es funktioniert nur ganz wenig automatisch. Auch über Sexualität muss man reden. Und da sind Frauen nun mal einfach im Vorteil, wenn ich an das Referat von gestern Abend erinnere, da Frauen reden einfach lieber. Und eigentlich sind alle Probleme, die man so anspricht, jetzt Sexualität, alles was heute Nachmittag noch kommt, ist ein Lösungsvorschlag, oder der wesentlichste Lösungsvorschlag immer, man muss drüber reden. Auch über Sexualität muss man reden. Und man muss ganz offen sagen, was man will, was man nicht will. Bücher gemeinsam lesen, einige haben wir da, einige liegen vorne, die können zu anderen Büchern noch was sagen. Oder so ein Spiel wie Love Affair zusammen spielen. Also ich will das jetzt nicht so anpreisen, wie ich das angeben anpreise. Eines war noch interessant, also ich hoffe, ich kriege das keinem zu nahe. Gestern kam jemand, guckte sich das hier an und fragte zu diesem Spiel, wo ist dieses, wie war die Formulierung, wo ist dieser Schweinkram oder so. Schon wieder diese Nähe zwischen Sexualität und irgendwie Liebe. Ein Teil der Spielanleitung zu Love Affair, würde ich auch sagen, ist Schweinkram. Aber man ist nicht verpflichtet, wenn man dieses Spiel für das eigene Gespräch über Sexualität nutzen möchte. Man ist nicht verpflichtet, dieses Spiel mit fremden Leuten zu spielen. Der Spielanleitung auch. Spiel gibt es auch nicht im Göffing, jedenfalls habe ich da noch nie gesehen und beim Hensler Verlag auch nein. Es gibt es auch nicht im Hensler Verlag. Ich weiß auch gar nicht, wo man es jetzt herkriegt. Ich habe das irgendwie zufällig mal rumstehen sehen und habe es gekauft. Das war auch ganz nett. Das war ein junges Mädchen an der Kasse. Drückt mir das in die Hand, lächelt mich ganz freundlich und offen an und sagt,
viel Spaß. Bücher gemeinsam lesen und dann über das reden, was man da liest. Wenn Sie fähig werden wollen, sich an Ihrer sexuellen Begegnung zu freuen, dann müssen Sie die Verantwortung für Ihr eigenes sexuelles Vergnügen übernehmen. Mann, Frau muss auch sagen, was sie gerne möchte, was ihr Angst macht, was sie nicht möchte. Er darf nicht bedrängen, aber weiterführen, und man darf diese Positionen durchaus auch vertauschen. Vielleicht hat sie mal eine gute Idee, was man gemeinsam spielen könnte. In einem Buch, wo es über gescheiterte Ehen geht, gibt es so 10 Regeln, wie man eine Ehe kaputt macht. Eine dieser Regeln heißt, aber er oder sie hätte doch erkennen müssen, dass ich. Nein. Er oder sie erkennt überhaupt nicht, dass ich. Und da Männer und Frauen da eben ziemlich unterschiedlich konstruiert sind, erkennt der andere nicht, dass ich. Sie müssen ihrem Partner schon sagen, was sie wollen, was sie verletzt, was ihnen gefällt. Kommunikation. Im Bett genauso wie im Alltag. In diesem Zusammenhang haben wir den schönen Satz gehört, der aber auch für alle anderen Beziehungen gilt. Nur Babys haben das Recht, ohne Worte verstanden zu werden. Natürlich möchte man sich gerade in der sexuellen Begegnung einspüren. Spüren, was der andere will. Da läuft auch eine ganze Menge nonverbal. Das ist schon in Ordnung. Aber man wird ums Reden nicht drumherum kommen. In einem anderen Buch beklagt ein Mann, wir haben es nicht gelernt, unsere berechtigten Bedürfnisse offen darzulegen. Stimmt. Und oft haben wir vor allem das nicht gelernt, zu sagen, das und das würde mir aber Spaß machen. Einfach nur Spaß. Dann muss man das lernen. Doch, wir dürfen. Auch in technischen Dingen kann Beratung nötig und hilfreich sein. Das ist selten wirklich das Problem, warum es in der sexuellen Begegnung nicht funktioniert. Aber es kann Beratung nötig und hilfreich sein. Und in diesen christlichen Eheberatungsbüchern, meine Liebe schenke ich dir und hautnah und wie schön ist es mit dir, stehen gerade zu einigen Problemen sehr detaillierte Vorschläge, wie man damit umgeht. Und es kann, gerade wenn es zusammen langweilig wird, auch mal hilfreich sein, die eine oder andere Idee nachzudenken. Ideen zum Ausprobieren. Aber Leistungsdruck im Bett, und zwar hin und zurück, wenn du mich liebst, dann müsstest du doch. Leistungsdruck und Nacktsein ist ein Widerspruch in sich. Männer und Frauen funktionieren sexuell unterschiedlich. Jemand hat das mal so verglichen, ich glaube, das waren auch Trobischs. Also, wenn Frau einem Mann begegnet, dann ist das so, wie wenn man so eine altmodische Kommode aufmacht. Man macht die Türe auf und dahinter sind lauter einzelne Schubladen. Und in jeder Schublade ist ein Lebensbereich. Beruf, Hobby, Familie, Kinder, Sexualität und was da sonst so gibt. Mehr oder weniger sauber sortiert. Frauen sind wie ein Kleiderschrank. Mach die Tür auf, es fällt dir alles entgegen. Bei Frauen ist alles miteinander irgendwie verknüpft. Wir waren vor 4 Jahren auf einem Eheberatungsseminar, also als Teilnehmer. Nein, nicht weil unsere Ehe kriselte, sondern weil meine Frau meinte, es gibt ja schließlich nichts, was gut ist, was nicht vielleicht noch besser werden könnte. Auch da sind wir ein typisches Ehepaar. Die Idee, auf dieses Seminar zu gehen, kam natürlich von meiner Frau. Männer haben selten die Idee, dass sie auf ein Seminar gehen sollten. Und Männer gehen auch normalerweise nicht zur Eheberatung. Das haben wir alles nicht nötig. Ja, aber auf ein Eheseminar gehen wir nicht. Also auch da waren wir typisch. ein Programmpunkt, wir werden auch noch andere Dinge von diesem E7-Leitzins sehen, es war sehr, sehr gut, sehr aufwendig, aber sehr gut. Ein Programmpunkt war, die Männer und Frauen getrennt sollten über Sexualität reden. Das war ganz interessant. Die Männer haben erst über alles Mögliche geredet, nur nicht über Sexualität, weil Männer reden über Sexualität nur, solange es unpersönlich ist. Da kann man schmutzige Witze machen, da kann man angeben bis zum Anschlag, da kann man allen möglichen Blödsinn reden, nur persönlich darf es nicht werden. Wenn es persönlich wird, reden Männer nicht, auch untereinander nicht über Sexualität. Das musste der Gesprächsleiter ein bisschen mit Gewalt dahin bieten, dass das jetzt bitte schön das Thema ist. Bei den Frauen war das anders. Die Frauen redeten zunächst auch nicht über Sexualität, sondern über Kochen und wenn man nach Hause kommt und über Kindererziehung und alles Mögliche. Nur, bei denen war das Reden über Sexualität. Weil alles, was den Tag über passiert, Vorbereitung ist oder abhält. Bei Männern muss Sexualität überhaupt erst in die Persönlichkeit integriert werden. Mann kann Sexualität ziemlich losgelöst von der eigenen Persönlichkeit machen und vor allen Dingen losgelöst von der Persönlichkeit eines potenziellen Partners. Bei Frauen muss sich Sexualität aus der Persönlichkeit herausentwickeln. Und alle anderen Lebensbezüge spielen da eine Rolle. Sexualität fängt für die Frau schon im Tagesablauf an. Sie nimmt die Sorgen und Freuden mit ins Bett. Die Sorgen um die Kinder, die Geldsorgen, wie er ihr den Tag über begegnet ist. Wie er nach Hause gekommen ist. Wie er sie da erstmal angemuffelt hat oder eben nicht angemuffelt hat. Er kann alles hinter sich lassen, um mit seiner Frau ins Bett zu gehen. Und dann redet sie über die Banalitäten des Alltags. Das hat doch jetzt damit gar nichts zu tun. Und ich möchte doch jetzt eigentlich... Und dann redet sie über die... Also und sie redet nicht über die Kinder, weil nicht da... Aber es hat alles was miteinander zu tun. Er kann Sex gut zur Entspannung machen. Sie kann Sex nur entspannt machen. Er kann die Schubladen des Tages, Beruf, schiebt da rein, Sexualität zieht da raus und dann ist gut. Und hinterher ist man müde und schläft ein. Sie möchte ihren Schrank jetzt ein bisschen in Ordnung kriegen. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann man sich auch gelöst und locker hingeben. Frauen betrachten Personen ganzheitlicher, Männer mehr differenziert, mehr auf die einzelnen Bezüge bezogen. Frauen können schließlich auch schlechter mit einem unsympathischen Kollegen zusammenarbeiten. Ich hatte mal einen Oberarzt, als ich Assistenzarzt war. Also das war persönlich eine absolute Katastrophe als Persönlichkeit. Der war unfreundlich und unangenehm und überhaupt. Nur von Medizin hat er Ahnung gehabt, das war nicht mehr feierlich, was der gewusst hat. Ich habe das sauber auseinandergehalten. Ich habe gedacht, also du bist zwar unerträglich, aber lernen kann ich von dir eine Menge. Und das lerne ich jetzt auch. Eine Kollegin fragte mich mal fassungslos, können Sie mit dem eigentlich zusammenarbeiten? Ich konnte prima. Wir beide haben mal zusammen einen Patienten reanimiert. Das war traumhaft. Also ich konnte ihn nicht ausstehen. Aber das Zusammenarbeiten lief so Hand in Hand. Wir haben überhaupt nicht miteinander geredet. Es war klar, was jeder jetzt tut. Aber ohne jede personale Beziehung. Rein sachlich. Es lief toll. Patienten geht's gut. Ist für Frauen so viel schwieriger. In diesem Zusammenhang gehört dann noch was Frauen von Männern so einfach wissen sollen. Weil Männer so strukturiert sind, sie sehen alles einzeln, kann ein Mann auch völlig zwanglos, sehr interessiert, mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen, auch eine junge, gut gebaute Frau mit einem etwas zu kurzen Rock oder einem etwas zu engen T-Shirt gucken. Oder auf die entsprechenden Zeitungen am Kiosk oder so. Damit ist Mann nicht an der Persönlichkeit dieser jeweiligen Dame interessiert. Das sieht nur ganz nett aus. Und weil Mann nicht an der Persönlichkeit dieser Damen interessiert ist, braucht Frau darin auch nicht so eine heftige Konkurrenz zu empfinden. Eine Frau schrieb einmal, kurz nach ihrer Hochzeit wäre sie total überrascht gewesen und sehr betroffen und auch sehr enttäuscht, dass ihr Mann immer noch nach anderen Frauen guckt. Ein bisschen Mitleid mit den Männern, wir sind einfach ein bisschen einfach. Das zieht einfach, da guckt man hin. Und deswegen, glaube ich, hat Schwester Else recht, Finta, das Wort für schöne Frau war Chaos. Das Chaos sind nicht eigentlich die gut aussehenden Frauen, die ihre körperlichen Reize dann auch ein bisschen mehr oder weniger ausstellen, sondern dass wir damit recht schlecht klarkommen. Fühlen Sie sich nicht angegriffen in Ihrer Persönlichkeit, wenn er dahin guckt. Er guckt wirklich nur auf diesen partiellen, auf diesen einzelnen Aspekt. Manchmal glaube ich, dass da ein Teil Frauenfeindlichkeit herkommt. Vielleicht nicht so in unserem Kulturkreis, aber zum Beispiel im Kulturkreis des Islam. Das macht einen Mann ja rappelig, der Gedanke, die kann meine Aufmerksamkeit damit erregen, dass sie sich zu knapp anzieht. Die kann mich zwingen, sie anzugucken. Das ist ärgerlich. Also ich empfinde das als ärgerlich. Und da kommt der nächste Irrtum her, der uns hier, glaube ich, so nicht betrifft. Es gibt ja junge Frauen, die versuchen, Interesse dadurch zu erregen, dass sie sich ein bisschen zu luftig anziehen. Wenn sie dann das Interesse erregt haben, glauben sie, dass der Mann an ihrer Persönlichkeit interessiert sei. Irrtum. Mir begegnet das halt im Krankenhaus immer wieder, vor allen Dingen im Labor. Ich weiß nicht, warum MTAs, die sehen alle irgendwie. Das tut denen auch hin, das gesagt. Aber, irgendwie sind die alle ein bisschen gleich angezogen. Der Rock ist immer ein paar Zentimeter zu kurz, das Kleid ist immer ein bisschen zu eng und im Sommer ist es immer zu weit ausgeschnitten. Das ist eigentlich immer so. Zwei Drittel unserer MTAs im Labor laufen so rum, reiner Weiberverein, nicht nur Frauen und irgendwie ist das so. Und wenn die dann, eine so gekleidete junge Dame, dass auch die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt hat. Und wie gesagt, sie erregt sie. Ich kann dagegen machen, was ich will, ist einfach nicht dahin zu kommen. Dann denkt sie, sie als Persönlichkeit wäre gemeint. Irrtum. Sie kommt mit ihrem Bild von dem Schrank. Interessiert er sich für irgendwas an mir? Interessiert er sich für mich? Nein. Mann kommt mit seinen Schubladen. Auch sexy sieht ja ganz nett aus. Ja, gut. Und das war's dann. Kommt dann der nächste Irrtum her. Sie läuft ungeheuer sexy rum und er denkt, sie wäre ein flottes Betthäschen. Ist sie aber gar nicht. Das ist interessant bei meinen Begegnungen im Krankenhaus. Wir haben ab und zu Patientinnen, die einen Selbstmordversuch hinter sich haben oder durch eine Ventilationstätigkeit, also heftige psychische Probleme haben. Und da war mal eine, von der fühlte ich mich permanent angemacht. Also die hat einen Selbstmordversuch hinter sich, wir haben einen Magen gespült und so. Und sie sah auch, nachdem sie das überstanden hatte, sehr nett aus, schminkte sich im Krankenhaus sehr auffällig. Wir haben das ja nicht so gerne, aber sie schminkte sich immer, sah auch gut aus. Und lief dann, als es ihr besser ging, immer mit so einem Hemd rum, das war bis hierhin aufgeknüpft und darunter hatte sie halt nichts an. Und irgendwann habe ich nach der Visite mal zu den Schwestern und den PJ-Studenten um mich herum gesagt, ich fühle mich von dieser Frau angemacht. Die Männer haben das sofort verstanden, die Frauen werden das unterschiedlich. Die wirkte ungeheuer sexy. Nur ich hatte mich ja mit ihr über ihre Probleme unterhalten. Und ich wusste, was sie meint. Die bezog eine Menge Selbstwertgefühl aus ihrem Aussehen. Sie sahen einfach so. Aber mit Sexualität hatte sie extreme Probleme. Die schlief mit ihrem Mann, wenn er Glück hatte, so alle 6 Wochen einmal, fand das ungeheuer schwierig. Und das ist für Männer wieder schwer nachzuvollziehen. Sie sitzt da, stellt sich aus, aber da gibt es eine Grenze und über die will sie keinesfalls. Muss man einfach so wissen. So heikel das ist und so unangenehm das ist, außerhalb der Ehe sexuell provoziert zu werden, so gibt es keinen Grund, dieses Interesse nicht innerhalb der Ehe zu erregen. Es gibt so nette Dessous. Ehrlich, das sieht nett aus. Und vielleicht kauft Ihr Mann Ihnen ja auch mal sowas. Ach, verstehen Sie das doch als ein Kompliment an Ihren Körper. Nicht als die Unterstellung, dass Sie vielleicht ein bisschen verdorben seien. Nein, nein, das ist ein Kompliment. Ich war mal in so einem Geschäft für Dessous. Das war ganz lustig. Die Verkäuferin kam damit ja noch einigermaßen klar. Aber die eine oder andere Kundin nicht. Das war ganz hübsch. Ja, ich noch eine Story, das mir jetzt nicht. Sexualität und Liebe haben bei Männern und Frauen häufig eine andere manchmal eine andere Reihenfolge. In der Physik habe ich gelesen. Man könnte es auch so charakterisieren. Bei Männern wird aus Sex manchmal Liebe. Bei Frauen wird aus Liebe manchmal Sex. Für das Kennenlernen ist das wichtig. Wenn Frau schon ihren Mann dadurch geangelt hat, dass sie sich sehr sexy gezeigt hat, dann muss sie erst mal gucken, wird daraus denn wirklich Liebe? Nicht unser Problem. Bei Frauen wird aus Liebe manchmal Sex, oder? Das ist die andere Formulierung für Sex is a 20-year warming up. Sexuelles Beisammensein bedarf gewisser Investitionen. Es ist nicht in Ordnung, wenn man nur dann zusammen schläft, wenn man einfach schon sehr lange nicht mehr miteinander geschlafen hat oder wenn man mal Zeit hat oder wenn man sonst nichts anderes Wichtiges zu tun hat. Nein, nein. Ich nehme an, dass gerade wenn man Kinder hat, es durchaus ein Problem sein kann, sich die nötigen Freiräume zu schaffen. Das gehört dann zu einer Ehe, dass man sich diesen Freiraum auch schafft. Und dann darf man auch in eine Flasche Sekt investieren, so man mag, in ein schönes Essen, darf dafür sorgen, dass es warm und heimelig und geschützt ist, dass es keine Überraschungen gibt. Oder, wenn das alles zu Hause so nicht machbar ist, dass man sich ab und zu den Luxus gönnt und ein Wochenende in einem Hotel zubringt. Sex ist nicht das, was stattfindet, wenn zufällig einmal kein Termin mehr ansteht. Wenn zufällig die Kinder mal Ruhe geben. Wenn man zufällig mal nicht ganz furchtbar müde ist. Oder wenn von einer von beiden so dränge, dass man denkt, naja gut, jetzt muss halt mal wieder. Nein, nein, sexuelles Beisammensein bedarf gewisser Investitionen. Und die darf man sich auch ganz guten Gewissens etwas kosten lassen und sich dann darauf freuen und das fröhlich genießen. So.